Schlag gerne Gottes heiliges Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Wir lesen heute miteinander Lukas, Kapitel 13, die Verse 18 bis 21. Und hier heißt es in Gottes Wort. Er sprach aber, wem ist das Reich Gottes gleich, und wem soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf, und es wuchs und wurde zu einem Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wieder sprach er, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Amen. Dies sind Worte unseres Herrn Jesus Christus, und so lasst uns beten, dass wir sie auch als solche aufnehmen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du Sohn des allmächtigen Gottes, du bist hoch erhöht und thronst, und alles ist dir untertan. Und so beugen auch wir uns jetzt in dieser Morgenstunde, denn du bist groß und sehr zu loben. Wir freuen uns, dass du zu uns sprichst, und Herr, wir bitten dich, dass wir dein Wort verstehen und zu Herzen nehmen und leben in deinem Reich unter deiner Herrschaft, um deinen Willen zu tun, Herr, damit du alle Ehre hast und verherrlicht bist in unserer Mitte, in jedem einzelnen Leben. Und darum verschaff dir nun Ehre, indem du uns lehrst, durch dein Wort dich mehr zu erkennen, dich mehr zu lieben und mehr nach deinem heiligen Willen zu leben. Herr, schenk es uns. Wir beten all dies, Herr, um deiner großen Gnade und Liebe willen und in deinem Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie Jesus Christus lehrte in einer Synagoge. Und plötzlich waren seine Augen gerichtet auf eine bestimmte Frau. Und er schaute auf diese Frau voller Mitleid. Denn diese Frau war 18 Jahre lang verkrümmt. Ihr Rücken war völlig deformiert. Und Christus schaute auf sie. Er sprach zu ihr und er erlöste sie. Er befreite sie von diesem Geist der Schwäche, mit dem der Satan sie gebunden hatte. Wir hörten, wie unser glorreicher König sie erlöste. Und dann hörten wir, wie die Menschen auch in der Synagoge Gott verherrlichten. Und da heißt es, Vers 17, und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Und nun hier in dieser Synagoge spricht Jesus noch einige Worte. Er predigt. Und er predigt von dem Reich Gottes. Er erklärt, was das Reich Gottes ist, und dazu gibt er uns zwei Gleichnisse, das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis vom Sauerteig. Und diese beiden Gleichnisse stehen in Verbindung damit, dass Christus diese verkrümmte Frau heilte. Wenn ihr darauf achtet, nochmal Vers 17, und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen, er aber sprach. Ja, die Menschen freuten sich darüber, dass herrliche Dinge durch Jesus Christus geschahen, aber sie verstanden noch nicht ganz recht, was das bedeutet, was er da tut. Wenn Christus eine Frau erlöst vom Satan, dann heißt das was? Dass das Reich Gottes in ihrer Mitte angebrochen ist. Die Herrschaft Gottes ist gekommen, der Machtanspruch des Himmels dringt in unsere Welt. Sie erleben dort in der Synagoge vor ihren Augen die Machtübernahme Gottes, wie sie sich durchsetzt und wie Christus den Satan unterwirft. Erinnert ihr euch noch an Kapitel 11? als Jesus sagte, Vers 20, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. So freut euch nicht bloß darüber, dass ich hier und dort wunderbare Dinge tue. Versteht, was es bedeutet. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn Christus die Macht des Satans bricht, weil die Herrschaft Gottes da ist, dann weil der Stärkere erschienen ist und die Werke des Teufels zerstört und die Herrschaft Gottes aufrichtet. Er, der Erlöser, besiegt die Schreckensherrschaft des Satans, er stürzt das Terrorregime des Teufels. Was wir hier sehen, ist das Anbrechen des Reiches Gottes. Es ist in eure Mitte gekommen. Und die Juden dachten immer, wenn der Messias erscheint, dann wird er ja sein Königreich. Er wird es aufrichten, das Reich, das kein Ende hat. Und das wird er tun wie? Mit Macht, dass er alle seine Feinde unterwirft, all die Heiden besiegt, die Römer ausradiert, Israel befreien wird von allen seinen Unterdrückern. Mit Gewalt und Macht und Stärke wird er das Königreich Davids aufrichten. Und darum waren seine Jünger auch so verpicht darauf, zu erfahren, wer darf denn nun zu rechten oder zu linken Jesu sitzen, wenn doch endlich diese Regierung dann endlich entsteht in Israel. Wenn alle Reiche der Welt fallen und endlich das Reich Gottes aufgerichtet wird, schlagartig und heftig, für alle sichtbar, haben sie gedacht, passiert es. Sie haben nicht verstanden, was da gerade vor ihrer aller Augen passiert. Hier bricht das Reich Gottes in Wahrheit an. Da, wo Christus in einer unbekannten Synagoge, wir wissen nicht, wo es geschah, eine unbedeutende, unbekannte, schwache Frau erlöst, da ist das Reich Gottes gekommen. Hier ist der Anbruch von etwas Größerem. Denn Christus heilt hier zwar diese verkrümmte Frau, aber das ist doch nur ein Vorschatten, ein Vorgeschmack darauf, dass er die gesamte verkrümmte Welt heilen wird. Er wird die ganze Schöpfung erlösen. Er wird wieder alles gerade machen, was durch die Sünde und durch den Satan bis zur Unkenntlichkeit verbogen worden ist. Sein Reich ist angebrochen und er macht wieder alles gerade. Und so predigt Christus vom Reich Gottes in der Synagoge. Und damit wir einfachen Menschen, besser begreifen, was es bedeutet, dass das Reich Gottes gekommen ist, wählt er zwei einfache Vergleiche, um das Reich Gottes besser zu verstehen. Er sagt in Vers 18, er aber sprach, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Ja, eigentlich müssen wir darauf antworten, dem Reich Gottes ist gar nichts gleich. Das Reich Gottes ist unbeschreiblich herrlich und keine Bilder auf Erden können es irgendwie darstellen. Aber Christus wählt dennoch zwei gewöhnliche und ganz unspektakuläre Bilder. Denn das Reich Gottes wird nicht einfach auf spektakuläre, pompöse Weise kommen, mit Gepränge und Getöse. Das Reich Gottes kommt vielmehr unscheinbar. Es erwächst mitten unter den Menschen. Später sagt Jesus in Lukas Kapitel 17, Abvers 20, und als er von den Pharisäern befragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete ihn und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So Christus lehrt nun auch hier in der Synagoge, in unserem Predigtext, wie das Reich Gottes sich mitten unter den Menschen ausbreitet. Und der erste Vergleich ist der Vergleich mit einem Senfkorn. Vers 18. Er aber sprach, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf und es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Bei den Israeliten zu der Zeit gab es keinen kleineren Samen, den man ausgesät hat. Das heißt, der Senfkorn ist in der Tat ein sehr kleiner, ein wirklich winziger Samen. Und jeder Zuhörer wusste das. Und nun überleg dir, du nimmst diesen klitzekleinen Senfkorn und du wirfst ihn, das heißt, du säst ihn in deinen Garten. Und was entsteht daraus? Jesus sagt, dieser Samen erwächst und daraus wird ein Baum. Aus diesem winzigen, kleinen Samen. So klein, so unscheinbar, so unbedeutend, so leicht zu übersehen, so schwach. Aus diesem winzigen Korn entsteht plötzlich große Wachstumskraft. Eine Pflanze erwächst heran und so eine Senfpflanze kann 2, 3 Meter, vielleicht sogar noch größer werden. Es ist unfassbar. Wenn du schon mal ein Senfkorn gesehen hast, so klein, so unscheinbar. Das Wachstum ist erstaunlich, unerwartet groß. Daraus wird ein Baum mit Ästen und Zweigen und so groß und stabil, dass Vögel darin ihre Nester bauen können. Eigentlich unglaublich. Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf, und es wuchs und wurde zu einem Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und der Punkt ist klar. Aus etwas sehr Kleinem, Schwachen, Unscheinbaren erwächst etwas unerwartet Großes, etwas erstaunlich Großes. Und so auch das nächste Gleichnis, Vers 20. Und wieder sprach er, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Auch dieser Vergleich war allen bekannt aus der Backstube, aus der Nahrungszubereitung. Christus spricht von einer Frau, die 3 Maße Mehl hatte. Als das die damaligen Zuhörer gehört haben, da mussten sie sicherlich schon stutzen, denn wie viel ist eigentlich 3 Maß Mehl? Sehr viel. Ungefähr 40 Liter, können wir sagen. Das heißt, diese Frau backt hier nicht für einen kleinen Haushalt. Ja, verschiedene Leute haben versucht, das zu berechnen. Manche gehen davon aus, davon konnten mehr als 100, vielleicht mehr als 150 Menschen essen. Das heißt, wir sprechen hier von einem Riesenteig, den sie knetete. Was tut die Frau? Zu dieser großen Masse Teig gibt sie etwas Sauerteig hinzu, vermengt das Ganze, knetet es gut durch und siehe, der ganze Teig wird durchsäuert. Also wieder dasselbe Prinzip wie im Gleichnis mit dem Senfkorn. Etwas Kleines, Geringes, etwas Sauerteig hat große Auswirkungen. Es entfaltet seine Wirkung ohne Aussehen, wir könnten sagen fast geheimnisvoll, fast unsichtbar. Stück für Stück ist durchsäuert den ganzen Teig eine große Masse. Also ein kleiner, unscheinbarer Anfang, unsichtbare Auswirkung, aber großes Wachstum. Christus lehrt uns hier, wie das Reich Gottes wächst. Es kommt nicht einfach schlagartig, nicht mit Paukenschlag und dann steht es da. Es beginnt klein, schwach, unscheinbar. Es entfaltet aber unaufhaltsam seine Wirkung und nimmt schrittweise alles ein. In der Tat, so fing es auch an. Mit dem Reich Gottes, schwach und unscheinbar. Kaum einer auf der Erde hat es überhaupt mitbekommen. Gott sendet den Herrscher, den Sohn des lebendigen Gottes. Er sendet ihn als kleines Kind in der Krippe, in Armut, nicht in Rom geboren, nicht unter den Herrschern der Welt, von der Welt völlig übersehen und geboren an einen unscheinbaren Ort, wächst auf als Zimmermann, fängt an zu predigen, beruft 12 Männer, Fischer, irgendwelche No-Names, unbedeutende Männer, geht umher, predigt in einzelnen kleinen Synagogen, in irgendwelchen Dörfern, er lehrt, er heilt und er spricht, das Reich Gottes ist gekommen. Die Juden dachten, wenn der Messias kommt, dann werden alle Reiche der Welt gestürzt, plötzlich schlagartig, vollständig, gigantisch, global. Das waren die Erwartungen. Was sehen sie stattdessen? Christus, der von Dorf zu Dorf zieht, lokal. Er lehrt, er heilt, er unterrichtet die Menschen. Soll das Reich Gottes sein? Ja, das Reich Gottes ist wie ein Mensch, der einen Senfkorn in seinen Garten wirft. Es beginnt unscheinbar. Aber dieses Reich wächst, es wächst und wächst und niemand kann es aufhalten. Und am Ende ist es ein Baum, der Vögeln Zuflucht spendet, in dessen Äste und Zweige sie nisten können. Dieses Bild stammt aus dem Alten Testament. Wir finden, dass es an vielen verschiedenen Stellen, in Ezekiel 17 zum Beispiel, da sagt Gott, dass er das Königreich Israel neu pflanzen wird. Und dann heißt es, und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles, was Flügel hat, im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Und dann in Ezekiel Kapitel 31, da geht es um das Königreich Ägypten oder je nach Übersetzung um das Königreich Assyrien. Und da heißt es ab Vers 6, in ihren Zweigen nisteten alle Vögel des Himmels und unter ihren Ästen warfen alle Tiere des Feldes ihre Jungen und in ihren Schatten wohnten all die vielen Nationen. Und so auch im Buch Daniel Kapitel 4, wo es um das Königreich der Babylonier geht, da heißt es, das Reich von Nebukadnezar wird ein gewaltiger Baum werden bis an den Himmel und all die Vögel wohnen darin. Was bedeuten all diese Vögel? Es bedeutet, dass Menschen kommen und in diesem Reich Sicherheit und Schutz finden. All die Nationen werden kommen und wohnen darin. Und so auch bei dem Reich Gottes. Das Reich Gottes wird Das sagt Christus uns hier voraus, zu einem globalen, weltweiten Königreich der Himmel auf Erden heranwachsen und Menschen werden von überall herbeiströmen, um hier ein Zuhause zu finden und ein Nest zu bauen wie Vögel. Dieses Reich trägt sie alle, alle, die herbeiströmen, glauben. Dieses Reich nimmt sie alle auf. Hier finden die Menschen ewigen Schutz, ewiges Heil im Schatten dieses Baumes. Was sagt Christus denn später in Vers 29? Er sagt, und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tische liegen im Reich Gottes. Die Vögel von allen Seiten kommen sie geflogen und finden ihren Platz in dem Reich Gottes. Christus sieht das voraus. Er sagt, dass das Reich Gottes die ganze Welt umspannen wird. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Es gibt Theologen, nein, lasst mich sie besser Theolügen nennen. Denn sie sagen, immer wenn Christus die Zukunft vorausgesagt hat in der Heiligen Schrift, dann wurde das in Wirklichkeit später aufgeschrieben und ihnen in den Mund gelegt. Sagt, wie soll das möglich sein? Christus sagt hier, dass er sagt hier voraus, wie das Reich Gottes sich entwickeln wird, ehe es passiert war, faktisch. Zu der Zeit, als das aufgeschrieben wurde, war es noch nicht so. Christus verkündigt, dass das Reich Gottes klein anfängt, aber zu einem gewaltigen Königreich heranwächst. Er wusste, dass es im gesamten römischen Königreich, Kaiserreich überall seine Zweige ausstreckt und seine Äste und dass es noch gigantischer wird als das Reich der Römer. Also in Matthäus Evangelium sagt er sogar, Matthäus Kapitel 26, Vers 13, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie, diese Frau, getan hat an mir zu ihrem Gedächtnis. Er sagt hier schon voraus, das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt werden. Christus wusste, dass die Anfänge klein und unscheinbar sind, aber dass das Reich Gottes seine Äste und Zweige ausstrecken wird in alle Nationen, ein gewaltiger Wachstum. Und so sagt Christus in Matthäus Kapitel 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. So auch das zweite Gleichnis. Es spricht von Ausbreitung und Auswirkung. Das Reich Gottes ist wie eine Frau, die etwas Sauerteig nimmt und in eine große Masse Teig knetet, bis der Sauerteig alles durchdringt. Das Reich Gottes entfaltet seine Wirkung auf der ganzen Welt, und zwar mitten unter der großen Masse von Menschen. Christus sagt es hier voraus. Das Reich Gottes wird alle Menschen erreichen. Stück für Stück, Schritt für Schritt, nicht schlagartig auf einmal, aber immer mehr und mehr breitet sich das Reich Gottes aus. Es schreitet voran und keiner kann die Auswirkung des Reiches Gottes aufhalten, bis alles erreicht ist, was der Herr sich vorgenommen hat. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 5 über das Lamm, das geschlachtet wurde. Da heißt es ab Vers 9, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das heißt, Christus baut sein Königreich unaufhaltsam. Er hat überall solche, die er erkauft hat, mit seinem Blut sogar in jedem Stamm. Und das Reich Gottes breitet sich aus, bis alle erlöst sind, die schon erwählt worden vor Grundlegung der Welt, für die Christus gestorben ist, die aufgenommen werden in das Reich Gottes und niemand hält ihn auf. Dieser Baum wächst, dieses Reich breitet sich aus, bis alle Erkauften gerettet sind. Dieses kleine, unscheinbare Reich wird am Ende tatsächlich, so lehrt uns die Heilige Schrift, den Himmel und die Erde komplett einnehmen. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und alles, was Gott widersteht, wird hinausgetan werden, wird hinausgeworfen werden in die Finsternis, in die ewige Hölle. So dass am Ende Gottes Reich tatsächlich alles eingenommen hat. Da wird nichts mehr übrig bleiben, was ihm nicht untertan ist. Verstehst du? Seine Herrschaft breitet sich unaufhaltsam aus. Und wenn du jetzt noch nicht deine Knie beugst, es heißt in der Heiligen Schrift, jede Zunge wird bekennen und jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr zu nennen sei. Wenn du jetzt deine Knie nicht beugst, du wirst es tun müssen. Dieses Reich ist unaufhaltsam. Verstehst du? Es fängt klein an. Es wirkt unscheinbar. Aber er wird triumphieren über jedes Königreich dieser Welt. Darum verachte nicht die kleinen Anfänge, wie es heißt in Sacharja Kapitel 4, Vers 10. Denn wer hat den Tag der kleinen Dinge verachtet? Durch die Schrift hindurch haben wir viele Belege dafür, dass es dem Herrn gefällt, klein anzufangen. Denk einmal an Mose, dieses kleine Kind ausgesetzt in einem Korb von seiner Mutter. Wer hätte gedacht, dass dieser Mann eines Tages zurückkehren wird, um das Volk hinauszuführen, um es zu befreien aus der Herrschaft Ägyptens. Denke an diesen kleinen Josef, dieser Jüngste von allen. Wer hätte gedacht, dass er aufsteigt zum Regent von Ägypten? Denke an David, dieser Jüngste, dieser Hirtenjunge. Wer hätte gedacht, dass Gott ihn gebraucht, um die Philister zu besiegen und von all den anderen Feinden Israel zu erlösen? Und wer hätte gedacht, dass dieses kleine Kind in der Krippe, dass dieser Wanderprediger, dass er der allmächtige Sohn Gottes ist, der auffährt zum Himmel und sitzt zu Rechten Gottes und dass ihm alle Herrschaft gegeben ist über Himmel und Erde und dass er sein Reich baut. Das Christentum durchdringt die ganze Welt. Es fing an mit einer kleinen Schar, mit einfachen Menschen, ohne Macht, ohne Reichtum, ohne Einfluss. J.C. Ryle, dieser Prediger, er bringt es sehr gut auf den Punkt. Er sagt, das Gleichnis vom Senfkorn soll den Fortschritt des Evangeliums in der Welt aufzeigen. Die Anfänge des Evangeliums waren außerordentlich klein. Es war eine Religion, die anfangs so schwach und hilflos und machtlos schien, dass sie nicht überleben konnte. Ihr erster Gründer war einer, der in dieser Welt arm war und sein Leben damit beendete, den Tod eines Verbrechers am Kreuz zu sterben. Ihre ersten Anhänger waren eine kleine Schar, deren Zahl wahrscheinlich nicht mehr als 1000 betrug, als der Herr Jesus die Welt verließ. Seine ersten Prediger waren ein paar Fischer und Zöllner, die meisten von ihnen waren ungelehrte und unwissende Männer. Ihr erster Ausgangspunkt war ein verachteter Winkel der Erde, genannt Judäa, eine unbedeutende, tributpflichtige Provinz des riesigen römischen Reiches. Ihre erste Lehre war hervorragend dazu geeignet, die Feindschaft des natürlichen Herzens zu erregen, denn der gekreuzigte Christus war für die Juden ein Stein des Anstoßes und für die Griechen eine Torheit. Seine ersten Regungen brachten seine Anhänger Verfolgung von allen Seiten ein. Pharisäer und Sadduzäer, Juden und Heiden, unwissende Götzendiener und selbstgefällige Philosophen, alle waren sich einig, das Christentum zu hassen und zu bekämpfen. Es war eine Sekte, gegen die sich überall ausgesprochen wurde. Dies sind keine leeren Behauptungen, es sind einfache historische Tatsachen, die niemand leugnen kann. Wenn es jemals eine Religion gab, die am Anfang ein kleines Samenkorn war, dann war es das christliche Evangelium. Aber der Fortschritt des Evangeliums, nachdem das Samenkorn einmal in die Erde geworfen war, war groß, beständig, kontinuierlich. Das Senfkorn wuchs und wurde ein großer Baum. Trotz Verfolgung, Widerstand und Gewalt, das Christentum breitete sich allmählich aus und wuchs. Jahr für Jahr wurden seine Anhänger zahlreicher. Jahr für Jahr verdorrte der Götzendienst vor ihm mehr und mehr. Eine Stadt nach der anderen, ein Land nach dem anderen nahm den neuen Glauben an. Eine Kirche nach der anderen wurde in fast jedem Viertel der damals bekannten Erde gegründet. Ein Prediger nach dem anderen erhob sich und ein Missionar nach dem anderen trat vor, um den Platz derer zu erfüllen, die gestorben waren für Christus. Römische Kaiser und heidnische Philosophen versuchten manchmal mit Gewalt und manchmal mit Argumenten vergeblich, den Fortschritt des Christentums aufzuhalten. Genauso gut hätten sie versuchen können, die Flut zu stoppen oder den Sonnenaufgang. In wenigen hundert Jahren hatte die Religion des verachteten Nazareners, die Religion, die im Obermarkt von Jerusalem begann, die zivilisierte Welt überrannt. Man bekannte sich dazu in fast ganz Europa, in einem großen Teil Asiens und im gesamten nördlichen Teil Afrikas. Die prophetischen Worte des Gleichnisses vor uns wurden buchstäblich erfüllt. Das Senfkorn wurde ein großer Baum und die Vögel des Himmels setzten sich in seine Zweige. Der Herr Jesus sagte es, dass es so sein würde, und es geschah auch so. Zitat Ende. Ist es nicht so? Erkennst du die Wahrheit der Kraft des Reiches Gottes? Dass das Reich Gottes kommt. Ja, unauffällig, schlicht und bescheiden und langsam, aber es ist unaufhaltsam. Unaufhaltbar. Nun, was wollen wir jetzt aus diesen Worten praktisch lernen? Zunächst einmal stellt sich hier unweigerlich die Frage, sagt, bist du Teil von diesem Reich Gottes? Bist du? Oder gehörst du noch zu diesem Reich dieser Welt? Zu dem Reich des Satans? Verstehst du nicht, dass alle Königreiche dieser Welt, dass das Königreich des Satans, dass das alles untergeht? Und dass allein das Reich Gottes ewig Bestand hat und kein Ende hat? Sag, bist du Teil dieses Reiches Gottes? Wenn nicht, dann ruft dich der König, der Herr Jesus Christus, heute erneut zu, wenn du diesen Ruf vielleicht schon gehört hast. Mag es sein, dass er dir heute das letzte Mal zuruft. Er ruft dich, dass du kommst, dass du dich seiner Herrschaft unterwirfst von ganzem Herzen, dass du Teil seines ewigen Reiches wirst und damit sicher bist, wie ein Vogel, der nistet in den Zweigen eines Baums. Komm zu Jesus Christus, denn alles andere wird untergehen, und du wirst untergehen in den ewigen Flammen der Hölle, wenn du nicht kommst, um bei ihm Sicherheit in seinem Reich zu suchen. Darum kehre um zu dem Herrn Jesus Christus. Sag, hat das Reich Gottes in dir gewirkt, dass es dich ganz erfasst hat? Vielleicht hat es angefangen mit seinen Wirkungen in deinem Herzen, und möge es so sein, dass es sich Schritt für Schritt ausbreitet, bis es dich ganz erfasst und du kein halber, sondern ein ganzer Christ bist. Möge Gottes Wort heute so in deinem Herzen wirken, dass du ganz erfasst wirst von diesem herrlichen Evangelium und endlich ein ganzer Christ wirst, der ganz lebt in dem Reiche Gottes und zu seiner Ehre. Aber wenn du ein Christ bist, dann lass mich dir sagen, dass diese Gleichnisse dich ermutigen sollen. Verzweifle nicht. Glaube an die Kraft des Reiches Gottes, selbst in den dunkelsten Stunden, selbst wenn du den Eindruck hast, das Reich Gottes wirkt doch nur noch wie so ein kleines Pflänzchen. Und wenn du sagst, auf die breite Masse, da haben wir doch gar keinen Einfluss mehr. Das Reich Gottes hat heute nichts an Kraft verloren. Mag es dem Herrn vielleicht gefallen, es neu aufwachsen zu lassen? Dachte man nicht um 1500, dass diese Pflanze des Reiches Gottes scheinbar ganz verdorrt ist und plötzlich wächst dort eine neue Knospe auf? Gott erwählte sich diesen Mönch Martin Luther, und tausende Männer folgten ihm, und das Reich Gottes breitete sich plötzlich weltweit ganz neu aus. War es nicht so? Oder lass uns denken an den Begründer der deutschen Baptisten, Johann Gerhard Onken. Er lebte in einer Zeit, wo die Bibelkritik und die Aufklärung so verbreitet war, dass es ganz schwierig war, überhaupt bibeltreue Predigten in Deutschland zu finden und bibeltreue Gemeinden. Es war wie eine Finsternis, die sich gelegt hat über das ganze Land. Manche dachten, die Endzeit ist jetzt angebrochen, der Herr Jesus muss jetzt wiederkommen. So finster ist es. Gott nahm sich einen Mann, geboren aus einer, ein uneheliches Kind, ärmlichen Verhältnissen. Er nahm diesen Mann, Johann Gerhard Onken, und machte ihn zu einem Mann Gottes. Im Jahre 1834 wurde die erste Baptistengemeinde Deutschlands gegründet mit 7 Leuten. Johann Gerhard Onken, seine Frau, noch 5 andere. 7 Leute. Und lass mich euch was sagen. Als Onken 50 Jahre später, das heißt 1884, starb, gab es 32.000 Baptisten in mehr als 150 Gemeinden in mehr als über 20 Ländern. Deutschland und Dänemark und Niederlanden und Schweden und Ungarn und Schweiz und Finnland und Rumänien und Polen und Norwegen, Lettland und Ukraine und Georgien und Österreich und Aserbaidschan und Serbien und Weißrussland und Bulgarien und Kroatien und Estland und Tschechien, Slowakei, Afrika, Australien, sogar Amerika und China. Mehr als 150 Gemeinden plus mehr als 150 Predigerstationen, das heißt, da waren Missionare, die daran arbeiten, dass Gemeinden gegründet werden. Alles im Zeitraum von 50 Jahren, ausgehend von 7 Gemeindemitgliedern. Wer sagt, dass Gott nicht auch in diesen letzten, dunkelsten Tagen einen Wachstumsschub seiner Gnade schenken möchte? Kann er es nicht tun? Er hat es immer wieder erwiesen. Mag es auch tatsächlich so sein, dass es jetzt immer finsterer wird. Und mag es auch so sein, dass das Ende jetzt wirklich kommt. Aber wir arbeiten dennoch voller Hoffnung. Wir arbeiten dennoch so, dass wir darauf vertrauen, dass Gottes Reich Kraft hat. Und dass er alle rettet, die an ihn glauben. Darum verzweifle nicht. Mag es auch so sein, dass die Arbeit unserer Geschwister auf der ganzen Welt, aller Christen, so klein und schwach und unbedeutend erscheint. Ja, wir sind es auch. Aber das Reich Gottes hat gewaltige Kraft. Und es vermag, gewaltige Dinge zu tun. Vielleicht schaust du auch auf dich selbst und sagst, wer bist du schon? Deine Versuche, Gott zu ehren, sein Reich zu bauen, mögen sehr schwächlich aussehen. Vielleicht stotterst du und gibst nur mit zitternden Knie das Evangelium weiter an jemand anderen. Vielleicht kommst du dir sehr unbeholfen vor, wenn du die Familienandacht hältst und versuchst, deine Kinder irgendwie im Glauben zu unterrichten oder irgendwelche anderen Dinge tust für den Herrn. Gottes Werk beginnt immer klein und unscheinbar. Es scheint gewöhnlich zu sein. Aber sei doch mutig, sei getrost und arbeite und wirke für den Herrn. Mag dein Einfluss vielleicht auf das Herz deiner Kinder sehr schwach aussehen, aber vertraue doch nicht auf deine Kraft, sondern sei treu und glaube an die Kraft des Reiches Gottes, dass es sich auszubreiten vermag durch die Gnade des Herrn, dass deine Kinder ganz verwandelt werden. Darum sei guten Mutes. Tu die Arbeit des Herrn und gib nicht auf. So sagt Paulus den Korinthern in 1. Korinther 15, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Warum? Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wenn du dich bemühst in dem Herrn, überreich bist in seinem Werk, es wird nicht vergeblich sein. Lass uns nun noch kurz zum Abschluss daran denken, was es unserem König, unseren Herrn Jesus Christus gekostet hat, dass Sünder wie du und ich, die wir verdienen, in die ewige Hölle zu gehen, die wir verdienen, unterzugehen mit dem Reich des Satans, mit dem Reich dieser Welt, was es ihnen gekostet hat, dass wir teilhaben dürfen an diesem ewigen Königreich Gottes, dass er uns hineinversetzt in sein Reich. Was hat es ihn gekostet? Wir hören Sonntag für Sonntag beim Herrenmahl immer die Version aus dem Matthäusevangelium. Aber auch Lukas schreibt, in Lukas Kapitel 22, Abvers 14, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch und dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was hat es denn den Herrn Jesus Christus gekostet, dass du und ich in das ewige Reich eingehen dürfen? Was musste Jesus Christus tun, damit er uns das Reich Gottes geben kann? Er musste uns seinen Leib und sein Blut geben. Er musste für uns elendig sterben. Er musste all die Sünden, unsere Sünden, auf sich nehmen und dafür bezahlen, auf dass wir Vergebung all unserer Schuld haben, neu geboren werden können und eingehen dürfen in das Reich der Himmel. So lasst uns unseren Herrn Jesus Christus preisen, denn er wusste, dass er diesen Samen sät mit blutigen Händen. Er wusste, was es ihn kosten würde, dass dieses Reich aufgeht und viele Sünder überall auf der Welt erlöst. So lasst uns ihm ehren, unseren König, unseren herrlichen Erlöser, und ihm alle Ehre geben zum Ruhm seines wunderbaren Namens. Amen.